Guten Abend, auch meinerseits. Wir wollen wieder in das Buch Jesaja reinschauen und uns gemeinsam das nächste Kapitel anschauen. So von der letzten Stunde, vom letzten Mal waren wir bei Kapitel 54 und da lese ich vielleicht einen Vers, Vers 10, nochmal vor aus diesem Kapitel, Jesaja 54, Vers 10. Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund wird nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. In diesem Teil des Buches ist Gott dabei, sein Volk zu trösten, es wiederherzustellen. Er zeigt den Weg und noch ein Kapitel weiter davor lasen wir um den Weg Gottes, den er gehen will. Und da wurde sehr genau beschrieben, wir hatten den Eindruck, wir lesen das Evangelium, wie der Knecht Gottes Vergehungen anderer auf sich nehmen wird und was es ihm kosten wird, dieses sehr zentrale Evangelium, was die Juden bis heute nicht einordnen können, wenn sie Jesus Christus ablehnen. Und mittendrin, immer wieder, Gott tröstet sein Volk. Gott ist dabei, sein Volk wiederherzustellen. Und wir sind immer noch bei dem Propheten mit dem Fernglas. Und wir schwenken zwischen weiten Blick in die Zukunft hinein und dann wieder die Situation des Volkes. Und jetzt wollen wir heute uns das Kapitel 55 angucken. Und je mehr ich dieses Kapitel las, umso, mir ging es so, als wenn ich zum Teil irgendwie das Volk vergaß und den ganzen Zusammenhang, worum es ging. Weil irgendwie das ist ein Kapitel für sich und das spricht erstmal an alle Menschen. Es geht um das Heilsgebot an alle Menschen. Und daher ist es auch so leicht, hier sehr schnell Anwendungen oder Parallelen für unser Leben zu ziehen. Kapitel 55, die ersten Verse. Auf, ihr Durstigen, alle, kommt zum Wasser. Die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Ja, kommt und kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld für das, was kein Brot ist, und euer Verdienst für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich und esst das Gute, und eure Seele labe sich am Fetten. Gott lädt Menschen ein. Natürlich hat er das Volk Israel in erster Linie im Blick, aber es ist eine sehr allgemeine Einladung an alle, die durstig sind, sagt Gott, kommt und bekommt Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt und kauft. Warum gebt ihr Geld für etwas, wovon ihr nicht satt werden könnt? Kommt doch zu mir und kauft bei mir. Vielleicht nochmal eine Stelle aus dem Neuen Testament. Und dann dachte ich, vielleicht können wir ein bisschen in einen Austausch kommen. Vielleicht können wir so Gedanken austauschen darüber, was heißt kauft. Weil wenn diese Aufforderung kommt, etwas kaufen zu müssen oder zu können, dann muss doch eine Gegenleistung her. Um etwas zu kaufen, muss man was bezahlen. Man kann mit Naturalien, mit irgendwelchen Gegenständen bezahlen, aber auch mit Geld. Und für das Bezahlte bekommt man etwas. Und vielleicht ein Gedanke, was meint ihr, womit können Menschen bezahlen, wenn sie auf diese Einladung Gottes folgen? Aber davor eine Stelle noch aus Offenbarung 3, Verse 17 und 18. Denn du sprichst, sagt Gott zu einer der sieben Gemeinden, denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und deine Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Wie gesagt, Gott lädt durstige Menschen ein, hungrige Menschen in dieser Situation, Menschen, die meinen, sie leben im Überfluss, sie sind reich, aber Gott sagt zu ihnen, ihr merkt das gar nicht, dass ihr ganz arm seid. Kommt zu mir, kauft bei mir Gold und was in Feuer geläutert wird, damit du reich wirst. Was ist hier gemeint? Vielleicht ein kleiner Austausch, vielleicht so ein Gedanke, die jetzt durch den Kopf schießt. Was meinst du damit? Womit können wir bezahlen? Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, dass das, was mein Vorschlag, den ich dazu geben würde, aber ich würde gerne mit euch darüber sprechen wollen. Womit können Durstige bezahlen, wenn sie auf die Einladung Gottes folgen? Denn immer wieder werden sie aufgefordert, ohne Geld und trotzdem bezahlen. Für etwas, einerseits sollen sie nicht bezahlen für etwas, was nicht sättigt, und andersrum sollen sie bei Gott das Gute kaufen. Ja, Mikro ist da. Ja, jetzt geht es um Leistung. Was können wir leisten Gott gegenüber? Gott fordert uns auf. Kommt, bezahle und kauf bei mir. Kauf bei mir Gold. Womit? Ja, gerne. Wer was sagen möchte? Ja, Franz, danke. Jungs, könnt ihr bitte... Aber wir hoffen, du bist nicht der Einzige, deswegen mit dem Mikro.
Ja, wenn wir den Text so hören und dieser Einladung folgen, was können wir überhaupt geben? Weil da ist ja der König aller Könige, der lädt ein. Und wir haben ja eigentlich gar nichts. Wir sind voll Sünde und Schuld. Und dann sind wir durstig. Und wenn der dann einlädt, wir können nur unsere Sünden hinlegen und uns selbst. Und das ist eigentlich nach meinem Erkenntnis, was wir bezahlen können, dass wir unser Leben für ihn geben, damit wir brauchbar sein können für das Reich Gottes.
Okay. Das Kaufmittel oder die Währung ist meine Vergehen und mein Leben. Ja, so kurz zusammengefasst. Okay. Wer möchte noch was dazu sagen? Sind wir einverstanden damit? Welchen Kaufpreis kann ich bezahlen? Was habe ich? Ich dachte es an eine Sache oder an eine Antenne, die wir als Menschen zu Gott haben. Und ich fange mal anders an. Unser Körper, mit unserem Körper haben wir fünf Sinne, mit denen wir die Welt erkunden können. Mit unseren Augen, wir können hören, riechen, schmecken, fühlen, habe ich sie alle genannt? Auf jeden Fall fünf Sinne des Körpers, mit denen wir die Welt, die Umgebung kennenlernen können. Unsere Seele, das Ich, meine Persönlichkeit, die besteht ja aus der Möglichkeit zu denken, zu fühlen. Wir können weinen, wir können traurig sein, wir können zornig werden, wir können froh sein. Das sind die Gefühle, mein Denken, aber auch die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, der Wille. Ja, das fasst die Seele des Menschen zusammen. Diese Eigenschaften, durch diese Eigenschaften äußern wir uns als Persönlichkeit, können wir uns artikulieren als Persönlichkeit. Aber unser Geist, der hat eine einzige Antenne. Und diese einzige Antenne, dieser einzige Weg zu Gott ist Glaube. Es gibt keine andere Antenne. Einfach das, was Gott sagt, zu unterschreiben und zu sagen, jawohl, ich gebe meine Kapitulation auf. Dieses Wort fiel, glaube ich, in den Zeugnissen, als wir die gehört haben. Ich höre auf zu kapitulieren. Ich höre auf zu rebellieren gegen dich, Gott. Und ich wende mich zu dir. Glaube, die einzige Antenne, die wir als Menschen Gott gegenüber ausstrecken können. Und dann ist es möglich, Tod in den im Geist, tote Menschen, dass dieser Geist lebendig wird und lebt und diese Antenne Gott gegenüber. Und natürlich die Folgen dieses Glaubens sind dann diese, Franz, du hast es genannt, so, was kann ich Gott bringen? Nichts, ich habe nichts. Nach wie vor, ich wollte nach wie vor uns nicht etwas bieten, dass wir eine Gegenleistung Gott entgegenbringen, dass wir haben nichts, ja, wie du das gesagt hast, unsere Vergehungen, mein Leben, das ist das Einzige, was ich habe. Aber bevor ich mich zu Gott wende, muss diese Antenne angesprochen werden, die Welle muss empfangen werden, die Antenne zu Gott. Und Gott sagt, komm, gib mir, glaub mir. Und die Bibel ist voll davon, von Zeugnissen, wie Menschen, die das verstanden haben, die können plötzlich sagen, dein Wort ist mir kostbarer als Gold, als viel gediegenes, viel sehr sauber gemachtes Gold, vielen Bearbeitungsprozessen gereinigtes Gold ist mir dein Wort viel wichtiger. Und plötzlich fangen diese Worte an, doch eine ganz andere Geltung zu bekommen, wenn Gott sagt, Wozu gibst du dein Geld, das, was du hast, dein Leben, jetzt mit diesen Bildern gesprochen, wozu gibst du dein Leben für etwas, wovon du nicht satt wirst? Komm doch zu mir. Du meinst, du bist reich. Du meinst, du bist cool. Du meinst, du hast was. Aber komm doch zu mir. Du bist arm. Du bist verloren. Komm zu mir. Ich will dir das geben, was du nicht hast. Das ist die Einladung. Kauf. Und kaufen, so habe ich das auch verstanden, kauf im Sinne, bezahl dein Leben. Gib mir dein Leben. Vertraue dich mir an. Und ich werde dich reich machen. Und die zweite Einladung in der zweiten Hälfte von Vers 2 ist das Wörtchen hört. Ich lese zweite Hälfte von Vers 2 und Vers 3. Hört doch auf mich und esst das Gute und eure Seele labe sich am Fetten. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört und eure Seele wird leben. Und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, getreu den unverbrüchlichen Gnaden erweisen an David. Wiederum, die Bibel ist immer wieder voll von diesem Begriff, dieser Aufforderung Gottes an uns Menschen, dass wir hören sollen. Und hier in Vers 3 dieses Wörtchen, neigt euer Ohr und kommt zu mir. In einem anderen Zusammenhang wird das gleiche Wort gebraucht und er streckte seine Hand aus. Er neigte seine Hand aus, ich sag's mal wörtlich übersetzt. Das heißt, streck mir dein Ohr entgegen. Nicht wörtlich gemeint, zieh möglichst weit am Ohr, damit du gut hören kannst. Nein, aber schenk mir dein Ohr. Und im hebräischen Denken war Hören mehr als nur ein akustisches Signal wahrnehmen. Das war mehr bei den Griechen so und dieses Denken haben wir auch heute. Ich habe es gehört, ja, ich habe es gehört. Da ist etwas gesagt worden, ich habe es gehört. Ich bin lange damit nicht einverstanden, aber ich habe es gehört. Im hebräischen Denken war Hören einverstanden sein. Das Gehörte hinhören, einverstanden sein, bereit sein, das in Taten umzusetzen. Hören mehr als nur den akustischen Signal wahrnehmen, sondern die Bereitschaft, das in die Tat umzusetzen. Wir kennen das alle. Man ruft ins Kinderzimmer hinein, Kinder, und dann kommt eine Aufforderung. Haben die das akustisch wahrgenommen? Höchstwahrscheinlich ja. Aber haben Sie es gehört? Anscheinend nein. Es wird genauso weitergespielt oder was auch immer. Und daher diese Aufforderung Gottes, die wir immer wieder in der Bibel hören. Ich hatte mir das vorgenommen, im Jesaja-Buch mir das nochmal genauer anzugucken, habe ich einfach zeitlich nicht geschafft. Aber das ist sehr, sehr interessant, genauer dahinter zu schauen, was verbirgt sich hinter diesem Hören. Und nur jetzt ein paar Verse, ein paar Hinweise. Hören und in Jesaja. Zum Beispiel, Hören verbindet das Buch Jesaja mit willig sein und hören. Nicht widerspenstig, nicht sich weigern. Oder der Knecht Gottes, als er von sich bezeugt und sagt, jeden Morgen weckt er mir das Ohr. Und ich bin nicht widerspenstig gewesen. Ich bin nicht zurückgewichen. Ich bin bereit, mein Ohr dir, Gott, entgegenzustrecken. Ich will hören. Und hören und Gott suchen ist dann oft zusammen, ist das sehr, sehr vereint. Oder Jesaja 51, Vers 1, hört auf mich, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt und die ihr den Herrn sucht, fordert die Bibel hier weiter auf. Hören, diese Aufforderung Gottes an die Menschen. Und daher dieses Gebet, was jeder Jude bis heute mindestens zweimal am Tag spricht, jeder gläubige Jude wohlgemerkt, ist dieses Schema Israels, wird das so genannt, diese Worte überwiegend aus 5. Mose Kapitel 6, die ersten Verse, und das beginnt mit den Worten, höre Israel, diese Aufforderung, höre Israel. Gott, der Herr, ist Gott allein und so weiter. Und dann werden Worte von Gott gesagt, diese Aufforderung an sein Volk, wie sie hören sollen, was sollen sie in ihrem Alltag tun. Höre Israel, neige bitte dein Ohr, wie man die Hand ausstreckt, so neige bitte dein Ohr, gib es mir und höre. Jesaja 55, Vers 4, siehe, ich habe ihn zu einem Zeugen für die Völkerschaften gesetzt, zum Fürsten und Gebieter der Völkerschaften. Siehe, du wirst eine Nation herbeirufen, die du nicht kennst, und eine Nation, die dich nicht kannte, wird zu dir laufen wegen des Herrn, deines Gottes, und wegen des Heiligen Israels. Denn er wird dich herrlich machen. Und dann wieder Vers 6, such den Herrn, während er sich zu finden lässt, ruft ihn an, während er nahe ist. Die weitere Aufforderung, einmal die Einladung, komm zu mir, die ihr durstig seid, gib das Geld, gib das, was ihr habt, eure Ressourcen, wir haben nicht viel, aber das Leben, was wir haben, gib es doch nicht weg für Dinge, die dich nicht satt machen, gib es mir. Und dann wirst du das erleben, was ich dir schenke, dann wirst du das Gute, was vom das himmlische Erleben, alles Gute kommt von Gott, lehrt uns die Bibel. Komm zu mir, gib es mir. Und hier die zweite Aufforderung, such den Herrn. Suchen, danach fragen, forschen, sich erkundigen, untersuchen. Und auch wieder eine Aufforderung, von der die Bibel sehr, sehr voll ist. Ich werde das da jetzt nicht weiter stehen bleiben. Einen Vers aus Johannes 7, Vers 17 möchte ich nur erwähnen. Für mich ist das ein sehr zentraler Vers, wo Gott sich festlegt und erlaubt uns Menschen etwas, ich lese den Vers lieber, damit das verständlicher ist. Johannes 7, Vers 17 lesen wir Folgendes. Jesus sagt zu Menschen, die ihn umgeben auf dem Laubhüttenfest, und da tretet er ja auf. Und es ging ja immer wieder um seine Lehre. Ist er jetzt jemand? Ist er der Davids Sohn, der von Gott kommt? Oder wie die Pharisäer behauptet haben, er kommt vom Feind, er kommt von unten, nicht von oben. Und Jesus sagt, Vers 17, wenn jemand seinen Willen tun, den Willen Gottes, wenn jemand seinen Willen tun, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Was ist die einzige Voraussetzung, um zu wissen, dass ich Gottes Sohn bin, sagt Jesus? die Bereitschaft, Gottes Willen zu tun. Und ich fand das schon sehr, sehr interessant, sehr herausfordernd, dieses ganz praktisch auch zu erleben. Wir dürfen uns hinter diesem Vers verstecken und Menschen sagen, lieber Mensch, du darfst Gott suchen, Gott lädt dich ein. Und Gott legt sich fest und er sagt, du wirst mich finden, du wirst erfahren, du wirst mich nicht nur wissen von mir, du wirst mich erfahren, du wirst wissen, wie wir hier es gelesen haben, mit der einzigen Bedingung musst du auf diese Suche gehen, bereit zu sein, meinen Willen zu tun. Und das hatte ich mal während der Bibelschulzeit das sehr, sehr hautnah so erlebt, wie im Gespräch mit einem jungen Mann diese Worte gesagt wurden. Er war sehr, sehr gegen. Wir haben ihn in der Schule kennengelernt. Und später kam er zum Gottesdienst dazu, in den Abendveranstaltungen, war sehr, sehr dagegen. Und später, als wir aus diesem Ort schon wegfuhren, ein Jahr später ungefähr, bekamen wir einen Brief von der kleinen Gemeinde und die sprachen davon, Christian hat sich bekehrt. Er ist zu Gott gekommen. Er ist diesem nachgegangen. Er hat dieses Versprechen gehört. Wer sucht, wer ehrlich sucht, mit der Bereitschaft, meinen Willen zu tun, der wird finden. Gott legt sich fest. Er verspricht das. Und er lädt ein. Sucht den Herrn, während er noch zu finden ist. Gott ist nicht immer zu finden. Auch ich als Mensch, ich kann mich nicht dann bekehren, wenn ich gerade will. Das geht nicht. Jesus sagt, es kann niemand zu meinem Vater kommen, wenn der Vater ihn nicht sieht, wenn Gott nicht einlädt. Wir können uns Buße nicht nehmen, sondern die Bibel lädt uns ein, wir sollen suchen, solange Gott zu finden ist. Und wenn wir Gottes Stimme hören, sollen wir auf sie antworten. Sucht den Herrn, während er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Vers 7, der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken und der kehre zu dem Herrn, so wird er sich über ihm erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Stichwort Gedanken, es ist die Schaltzentrale in unserem Denken, in unserer Persönlichkeit, unser Denken. Da, wo dann letztendlich auch Entscheidungen getroffen werden, unsere Gedanken. Und Gott lädt ein, verlass die Gedanken der Gottlosigkeit, kehre zum Herrn, er wird sich über dich erbarmen. Und was wir denken, auch als gläubige Menschen, es ist sehr, sehr wichtig. Und man könnte hier jetzt auch stehen bleiben und länger verweilen, was sagt die Bibel über unser Denken? Wie die Bibel das doch sehr stark betont, dass wir unser Denken jetzt im Bilde gesprochen umgürten sollten, wie man einen Gewand umgürtet zu der Zeit, das waren ja lange Gewänder und die wurden mit einem Gurt umgürtet. Und wenn einer laufen wollte, dann wurde das Gewand noch etwas höher gezogen und fest mit einem Gurt zusammengeschnürt, damit man nicht über sein eigenes Gewand stolpert. Und so ist es auch ganz, ganz wichtig, so lehrt die Bibel, dass wir unser Denken umgürten sollten im Gehorsam Gottes, Gott gegenüber, damit wir nicht stolpern, damit wir nicht an Bereiche denken, die von Gott wegführen, die Gottes Willen widersprechen. Und dann sagt Gott diese sehr bekannte Worte, die wir doch sehr oft gehört haben. Gott sagt, wende dich ab von dem gottlosen Denken. Lass mich an die Zentrale, an die Schaltzentrale deiner Seele. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt Gott, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Als Paulus dieses Mal verstanden hat und mittendrin, als er den Römerbrief an die Christen in Rom schrieb, die er besuchen wollte, wir sind sehr dankbar, dass er diesen Brief geschrieben hat, diese, sehr wichtige Zusammenfassung, Erklärung des Evangeliums. Wahrscheinlich war er nie in Rom, zumindest nicht als freier Mensch, später als Gefangener. Aber in diesem Brief, als er so das Heil erklärt, den Römern erklärt, irgendwann mal mittendrin spricht er folgende Worte und er kann nicht anders als nur Gott anbeten und er sagt, o welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt und wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, was es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Das merkt Paulus, ich kann jetzt nicht anders, als einfach zu Gott hochzuschauen und ihn anzubeten für seine unausforschlichen Gedanken, für die Tiefe seiner Wege und diese Erkenntnis, wir haben nichts, was wir dir geben können. Und wenn wir dir etwas geben, dann ist das, was wir in die rechte Hand bekommen haben und was wir mit der linken Hand dir wieder zurückgeben können. Wir haben nichts. Und das Leben, den Odem, den wir meinen oft zu haben, ich habe das geschafft, meine Fähigkeit, ich habe es umgesetzt, ich habe das so gut überlegt, das war meine Idee. Ist das nicht auch etwas, was Gott uns geschenkt hat, was Gott uns gibt? Denn wie der Regen fällt und vom Himmel und der Schnee und nicht dahin zurückkehren, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Wie gesagt, die Einladung am Anfang, gibt doch nicht das, was ihr habt, für Dinge, die euch nicht helfen werden. Gebt das mir, sucht mich, solange ich zu finden bin, sagt Gott, und kehrt von euren gottlosen Gedanken um zu mir hin, denn ich habe andere Gedanken, die nicht mit eurem Denken zu vergleichen sind. Meine Gedanken sind ewig und unausforschlich. Und die Bibel lehrt uns, dass Gott mit Menschen Gedanken des Friedens hat, um ihnen Zukunft zu geben. Wir kennen diese Verse. Und dass sein Wort, was er spricht, seine Gedanken, die wir in Schriftform haben, diese Gedanken, die gehen nicht leer zurück, sondern die bewirken das, wozu ich sie gesandt habe. Ich bin so dankbar für diese Verse. Die sage ich mir manchmal auch an Tagen, wo ich die Bibel lese und es scheint mir, ich habe nichts verstanden. Oder es hat mich irgendwie gar nicht angesprochen. Ich habe zwar gelesen, aber anscheinend ist nichts sitzen geblieben. Aber wenn Gott sagt, mein Wort, das kommt nicht leer zurück, dann will ich das glauben. Wollen wir das glauben? Sein Wort, was er spricht, das kommt nicht leer zurück. Es bewirkt, so wie der Regen und Schnee das bewirken, wozu Gott sie sendet, wenn sie auf den Boden fallen. Ich weiß nicht, ob ich dieses Beispiel schon von dem Cowboy erzählt habe, von Bruder Hendricks, was er in seinem Buch Bibellesen mit Gewinn erzählt. Er sagt, dass dieser raue Cowboy, der fast seine ganze Zeit irgendwo auf den Feldern, bei den Kühen, auf seinem Pferd verbringt, er saß mal in der Bibelstunde und hat das Evangelium nochmal neu verstanden, hat sein Leben mit Gott geordnet. Und es war gerade der Epheserbrief und dann saß dieser Mann da und er hörte den Epheserbrief und unter anderem kam es in dem Kapitel, dass Männer ihre Frauen lieben sollten. Und irgendwie das ist bei ihm sitzen geblieben an dem Nachmittag oder an dem Tag, wo er dieses gehört hatte. Das muss ich irgendwie meiner Frau sagen. dass ich sie lieb habe, weil seit seiner Hochzeit, und das sind viele Jahre vergangen, hat er nie wieder daran gedacht, dass man die Frau lieben soll und das irgendwie sagen und zeigen müsste. Er kam nach Hause, er wusste nicht, wie er dieses Vorhaben in die Tat umsetzen sollte. Und Bruder Hendricks erzählt, wie dieser Mann das später dann schildert, wie schwer es ihm fiel. Armbrot war schon vorbei und immer noch wusste er nicht, wie er das umsetzen sollte. Und irgendwann mal springt er auf, läuft auf die andere Seite des Tisches, wo seine Frau saß, packt sie förmlich, reißt sie hoch und ruft laut, dass er sie lieb hat. Dass die Frau meinte später, ich dachte, er ist von Sinnen. Aber sie hat die Sprache verstanden und später haben alle sich nur gefreut. Da ist ein Mensch, dass das Evangelium verstanden hat, die Botschaft Gottes verstanden hat. Wenn Gott etwas sagt, dann kommt das nicht leer zurück. Dann muss das in die Tat umgesetzt werden. Nicht als reine Information, um etwas besser wissen zu können, besser einordnen zu können, sondern es muss in die Tat umgesetzt werden. Es ist sehr, sehr spannend, diesem gerade nachzugehen. Wie stellt sich Gott das vor? Und gerade diesem Gedanken, dass wenn Gott etwas sagt, dann meint er das so und er erwartet, dass wir das in unserem Leben umsetzen, so wie er das gesagt hat. Nicht immer können wir das eins zu eins umsetzen. Zum Beispiel in der Bibel steht nichts über Handy, Computer und WhatsApp und wie diese ganzen neuen Begriffe heißen. Steht nichts in der Beziehung. Aber es gibt genug Richtlinien oder Prinzipien, die die Bibel uns mitgibt und die uns helfen, mit diesen Dingen umzugehen in unserem Alltag, was für uns so normal geworden ist. Zum Beispiel, wir lesen die ganze Geschichten, die mit Daniel damals passiert sind, wie er am Hof des Königs lebt und überlebt einen König nach dem zweiten und beim dritten König eh schon bestimmt sehr fortgeschritten von seinem Alter her. Und wir können unser Leben nicht mit dem Leben von Daniel zu der Zeit eins zu eins vergleichen. Keiner von uns dient am Hof des Königs. Keiner von uns hat die Aufgaben, die Daniel damals hatte und so weiter. Aber es gelten die Prinzipien, die in seinem Leben galten. Die können wir eins zu eins für unser Leben übernehmen. Denn als damals diese Sonderkommission, sage ich mal, das Leben Daniels unter die Lupe nahm und suchte und versuchte nachzurecherchieren, wo hat er Fehler getan, wo hat er versagt, wo hat er falsch gehandelt, sie hat nichts gefunden. Und das sind wiederum genauso Prinzipien für mein Leben, so zu leben, dass Menschen in meiner Umgebung mir das nicht vorhalten können. Und wenn ich mich vergangen habe, wenn ich mich versündigt habe, dann lehrt die Bibel, geh hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Die Prinzipien der Bibel gelten nach wie vor. Gottes Wort, Gott hat es ausgesprochen, seine Gedanken sind viel, viel höher als unsere Gedanken. Die Tiefe seiner Gedanken können wir nicht erforschen. Wir können höchstens Gott dafür anbeten, aber Gott erwartet, dass wir seine Gedanken in unserem Leben umsetzen. Denn, was mir noch einfiel, wenn Gott sagt, mein Wort kommt nicht leer zurück, ich dachte dran, was passiert aber dann, wenn Menschen das nicht tun? Sie haben etwas gehört, ich habe etwas gehört, ich habe es verstanden, ich sollte es umsetzen in meinem Leben, aber ich mache es nicht. Was geschieht? Und da kam ich auf Hebräer 3 und 4. Da dachte ich an diese Worte im Hebräerbrief, die hatten wir damals bei unseren Bibelarbeiten sehr genau uns angeguckt. Und die will ich nur ganz kurz skizzieren. Dreimal in die zwei Kapiteln lesen wir folgende Ermahnung, dass wir oder die Empfänger damals, das Wort gilt ja auch uns heute, dass Menschen, die Gottes Wort hören, dass sie nicht ihre Herzen verhärten. Denn es heißt immer wieder, heute, wenn ihr seine Stimme hört, wenn du Gottes Wort hörst, wenn du es vernimmst, wenn Gott zu dir spricht, dann mach dein Herz nicht hart. Und dann wird dieses Beispiel gebracht vom Volk Israel, wie sie damals in der Wüste, Gott hat gesprochen, Gott hat Taten gewirkt, aber sie haben gesagt, nein. Knoblauch und Zwiebel und Fleisch und Fisch in Ägypten und die Sklavenarbeit waren besser. Ich sage es mit eigenen Worten. Und sie wollen zurück. Sie widersetzen sich Gott. Und bis der Zeitpunkt kam, wo Gott gesagt hatte, nein, bis hierhin und nicht weiter. Und dreimal immer wieder diese Aufforderung, verhärtet nicht das Herz. Wenn Gott spricht, sein Wort wirkt. Es kommt nicht leer zurück. Menschen, die bereitwillig sind, die sich nach diesem Wort ausstrecken, gläubige Menschen, die das Wort in ihrem Leben anwenden, wie dieser Cowboy, der bereit war, etwas umzusetzen in seinem Alltag, die werden Segen erleben. Denn auch in den weiteren Versen lesen wir in Vers 12 von Freude, vom Frieden, was das Volk erleben wird, wenn sie auf Gott hören. Da geht es wiederum wahrscheinlich direkt um die Befreiung aus der Gefangenschaft. Aber immer dann, wenn Menschen auf Gottes Wort hören, sich nach ihm ausstrecken, das, was sie verstanden haben, versuchen im Alltag zu leben, dann geschieht Segen, dann geschieht Freude, dann kehrt Frieden ins Herz. Aber dann, wenn wir als gläubige oder ungläubige Menschen zu Gott Nein sagen, ist die Gefahr groß, dass unser Herz hart wird. Und dann kann dieses Wort uns zum Richter werden. Und dieses Wort kann uns verurteilen. Und daher der Aufruf der Bibel. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl Gelenke und auch Markes, und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist von ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor seinen Augen. Merken wir, in einem Zusammenhang spricht Gott, nimmt er Bezug auf sein Wort, und im nächsten Vers merken wir, da geht es um Gott selber. Wie eng das verflochten ist, oder andersrum, das ist eine Einheit. Gott und sein Wort. Gott wird sich nie von seinem Wort trennen oder etwas sagen, etwas befehlen, was seinem Wort widerspricht. Mein Wort kommt nie leer zurück, sagt Gott. Und er lädt ein, zu suchen. Ihn zu suchen, solange er zu finden ist. Auf ihn zu hören. Sich auszustrecken nach ihm, nach seinem Wort. Denn dieses Wort im Aufnehmen, sich danach ausstrecken, die Bereitwilligkeit zu haben, es im Leben umzusetzen, ist direkt gekoppelt an der Freude an seinem Wort. Gehorsam und Freude an seinem Wort. Das ist etwas sehr, sehr eng gekoppeltes. Und dazu lädt die Bibel uns ein. Auf diese Reise, auf diese Entdeckungsreise mit Gott. Und wenn wir gefallen sind, wenn wir gesündigt haben, dann sagt die Bibel, bekenne das, versteck dich nicht. Denn Gott verspricht wiederum, er legt sich fest, ich werde dein Herz reinmachen. Und dann wird Freuden und Frieden in dein Herz kehren. Die Berge und Hügel werden vor euch in Jubel ausbrechen. Jetzt direkt auf das Volk Israel bezogen, aber auch auf Menschen, die auf Gottes Wort hören. Statt der Dornsträucher werden Wacholderbäume aufschießen und statt der Brennesseln schießen Myrten auf. Und das wird dem Herrn zum Ruhm und zum ewigen Denkzeichen sein, das nicht ausgelöscht wird. Immer dann, wenn Menschen auf Gott hören und Gott Recht geben, was geschieht, wird Gottes Ehre groß gehalten. Immer dann, wenn Menschen auf sein Wort Acht geben, Gott suchen und Gott erleben, erleben sie selber Freude, Frieden im Herzen, aber Gott und sein Name werden geehrt. Ich denke, wir schließen an dieser Stelle und wollen uns Mut machen, uns Mut machen, gegenseitig so dieses Wort, diesem Wort nachzugehen, es Gott zu suchen in seinem Wort, denn es kommt nicht leer zurück. Auch in Tagen, wenn du gerade nichts erlebst und nichts merkst, lies weiter. Forsche weiter in der Schrift, denn sein Wort kommt nie leer zurück. Gott verspricht das. Lass uns beten zusammen. Danke, mein Vater, für diese wunderbaren Versprechungen, die du gibst. Danke, dass du dich festlegst. Du hast kein Problem damit zu sagen, dass dein Wort, es wird nicht leer zurückkehren zu dir. Es wird das bewirken, wozu du es ausgesandt hast. Lass uns Menschen sein, die deinem Wort Gehör schenken, die dann, wenn wir deine Stimme hören, dass wir dir auf dir glauben, auf dir gehorchen. Danke dafür, dass du das segnen möchtest. Danke für die Zeugnisse, die wir immer wieder erleben, wo wir sehen, was geschieht, wenn Menschen dir gehorsam sind. Danke für die Zeugnisse gestern und vorgestern, vor allem bei der oder die Tage, wo wir die Taufe erlebt haben, Herr, wo Menschen das bezeugt haben, dass du recht hast. Junge Menschen gesagt haben, dass sie wollen dir dienen. Sie wollen auf dich hören. Sie wollen mit dem Gesicht zu dir hin leben. Hilf uns Menschen sein, die das tun, die in ihrem Alltag das leben, die auf dein Wort achten und das erleben, was du versprochen hast. Das bitte ich alles in Jesu Namen. Amen. Amen. Im Frieden Gottes gehen wir auseinander. Gott segne uns.